Guten Morgen, seid herzlich gegrüßt auch von mir. Der Heinz hat es schon angedeutet, Schwierigkeiten oder ein anderes Wort dafür, Krise. Darüber sprechen und damit beschäftigen wir uns nicht so arg gern. Ich schon allein deswegen, weil wenn das irgendwie in der Klassenarbeit von mir drankommt, ich damit davon ausgehen kann, dass eine erhebliche Zahl an Schülern Krise mit IE schreiben wird und da der Rotstift dann noch häufiger eingesetzt werden muss. In den Nachrichten dieser Tage dominieren neben dem Krieg in der Ukraine auch direkte und indirekte Auswirkungen dieses Krieges auf Deutschland, die sich vielleicht für uns als Privatbürger am besten an der Tankstelle oder am deutlichsten an der Tankstelle sichtbar werden oder bemerkbar machen, wo die Preistafeln groß den neuen Literpreis für Benzin und Diesel verkünden. Mit ein bisschen Timing, den richtigen Zeitpunkt treffend, schafft man es noch unter 2 Euro pro Liter, meistens allerdings nur E10 zu tanken. Meiner Erfahrung nach ist das so Richtung 19 Uhr, zumindest bei uns in Osweil. Und am Donnerstag war ich tanken und da habe ich zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen, dass die Anzeige für die Euro an der Zapfsäule doppelt so groß ist, passenderweise, wie für die Liter. Eine Zapfsäule kann Menschen verhöhnen. So kam mir das vor, ein bisschen. Nicht nur, dass die Euro doppelt so schnell rasseln wie die Liter, auch noch doppelt so groß. Die Engländer und Amerikaner sagen dazu, rub it in. Ja, wenn es einem noch nicht deutlich wurde, diese Niederlage dann nochmal deutlich machen. Man wird arm beim Tanken. Kurz gesagt, wir haben eine Inflation. Anderes Wort dafür ist Verteuerung, zurzeit über 7%. Und die hat jetzt schon viele Produkte erfasst und wird vielleicht auch noch mehr Produkte erfassen. Politiker sprechen von Wohlstandsverlust, der droht, wenn diese Krise Fahrt aufnimmt. Und Menschen, die zuvor nur schwer über die Runden gekommen sind, bei denen alles auf Kante genäht war, die machen sich Sorgen, ob ihr Gehalt, ob ihre Rente, ob ihr Arbeitslosengeld reicht. Gas, Strom, Lebensmittel kosten immer mehr vielleicht. Nee, nicht nur vielleicht. Man kriegt ja schon die ersten Meldungen, unter anderem auch wir in der Gemeinde, Kündigung des Stromvertrages, weil eben die Preise erhöht werden. Da kriegen manche weiche Knie, vielleicht sogar viele, wenn nicht sogar Panik. Und vielleicht greift der eine oder andere auch zu unlauteren Mitteln, um sich Vorteile zu verschaffen und keine finanziellen Einbußen hinzunehmen. Das alles ist gar kein neues Phänomen und eigentlich müsste ich diese Predigt erst in einem Jahr halten. Warum? Weil in einem Jahr jährt sich eine ganz große Krise zum 100. Mal. Die hat Deutschland im Jahr 1923 erreicht. Die sogenannte Hyperinflation dieses Jahres. Und ich zeige euch mal, was damals in Deutschland los war. Und der Thorsten wird uns die erste Folie einblenden. Ihr könnt es von hinten sicher nicht lesen, oder? Das ist jetzt halt die gesamte Tabelle. Geht das, Ingrid? Ja, prima. Also, als ich diese Folie neulich Schülern gezeigt habe, haben sie zu meinem Erstaunen erstaunte Ausrufe gemacht. Ich war deshalb so überrascht, weil diese Schüler gar nicht in dem Alter sind, wo man irgendwas spannend finden darf. Und es fanden sie aber spannend und sogar erstaunlich. Und man sieht, was daran so erstaunlich ist, wenn man eine beliebige Spalte hier nimmt. Hier oben sind die Zahlen noch recht spärlich und dann werden sie irgendwie größer. Und ich nehme mal gerade die erste Spalte. Da sieht man, wie Brot ein paar Pfennig kostet, in den Jahren 1914 bis 1922 dann doch eine erhebliche Verteuerung auf 3,50 Mark. Und dann im Jahr 23 im Januar, bumm, 700 Mark, ein Pfund Brot. Mai 23, also 4 Monate später, 1200 Mark. Vielleicht können wir gerade noch, Thorsten, die nächste Folie rein, dann sieht man es wirklich. Ja? Also der kleine Ausschnitt Brot, August 100.000 Mark, September 2 Millionen Mark. Und das haben die Schüler gar nicht so richtig kapiert. Zunächst, was heißt denn das 760? Jawohl, es heißt 760 Millionen Mark, ein Pfund Brot. 670 Millionen, habe ich falsch gesagt. 670 Millionen Mark, ein Pfund Brot. Aber dann wenigstens im November schon 50 Pfennig wieder. Das ist super. Sind alle reicher als Elon Musk aus dieser Krise rausgegangen, oder? Wenn man vorher 670 Millionen Mark bezahlen, plötzlich 50. Leider hieß diese Währung damals dann Rentenmark und war eine andere. Das heißt, nächste Folie. Mit diesem Geld, womit man das vorher diese Millionen bezahlt hat fürs Brot, konnte man nichts mehr anfangen. Das sind also Kinder, die wenigstens Drachen basteln oder Pyramiden bauen konnten mit Geldbündeln. Aber bezahlen konnte man mit diesem Geld dann plötzlich nichts mehr. Ja? Das Geld wurde wertlos. Und ihr könnt euch vorstellen, entweder man sagt, das Geld wird wertlos oder die Produkte werden teuer. Beides das Gleiche. Zwei Seiten einer Medaille. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Mensch, sagen wir mal mittleren Alters oder so, schon ein paar Jahrzehnte vielleicht gespart hat für seine Kinder oder so, das Jahr 22 erreicht und sieht, oh, die Preise galoppieren ganz schön. Und im Jahr 23 hat er mit einem Schlag sein gesamtes Erspartes verloren. Das ist eine Krise. Ja? Es gibt auch andere, aber das ist auf jeden Fall auch eine. Und Stefan Zweig, ein von mir sehr geschätzter Autor, ein österreichisch-jüdischer Schriftsteller, hat damals gesagt, nichts hat die Deutschen so hasswütig und hitlerreif gemacht wie diese Hyperinflation, also diese extreme Inflation. Kann man sich ein bisschen vorstellen, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen. Aber dass sowas natürlich einem den Boden unter den Füßen wegreißt, Zukunftspläne zerstört, das ist, denke ich, ganz klar. Zu den Ursachen komme ich jetzt nicht, sonst wird es eine Geschichtsstunde. Inflation und Verteuerung passiert aber immer dann, wenn man von einem Produkt weniger hat, als die Nachfrage ist. Also, und extrem und drastisch wird so eine Inflation, wenn es lebensnotwendige Güter sind, also Lebensmittel, und die knapp werden. Da gibt es natürlich x weitere Beispiele in der Geschichte. Eine wäre die Hungerblockade von Leningrad in St. Petersburg. Das war im Zweiten Weltkrieg, wo die Wehrmacht halt aus strategischen Gründen gesagt hat, wir nehmen Leningrad nicht ein, sondern wir hungern die Stadt aus. Ja, ein furchtbarer Zynismus. Und ihr könnt euch vorstellen, in die Stadt kommen keine Lebensmittel, keine Brennstoffe, nichts mehr rein. Was das für eine Art Inflation dann ist. Lebensmittel werden unbezahlbar teuer. Es gibt sie kaum. Und wenn man sie hat, verkauft man sie nicht. Das ist auch eine Art Inflation. Es starben circa 1 Million Menschen auf erbärmliche Weise zwischen den Jahren 41 und 44. Und wahrscheinlich genauso viele Geschichten gibt es von erbärmlicher Not und schlimmen Tragödien, die in der Zeit passiert sind. Eine extreme Form von Inflation. Wie gesagt, überlebenswichtige Güter werden unbezahlbar. Und die Bibel kennt auch Inflation. Und die, die eingeweiht sind, dürfen jetzt nichts sagen. Kennt ihr denn eine Geschichte von Inflation in der Bibel, von Verteuerung? Nein, freut mich. Dann stoße ich euch drauf natürlich und vielleicht erinnert ihr euch dran. Und wenn ihr sie gar nicht kennt, kann man beinahe sagen, umso besser. Die Vorgeschichte ist Israel zur Zeit der Könige war schon gespalten in das Königreich Juda und das Königreich Israel. Und es hat ja überwiegend Könige, die Gott nicht treu sind, die tun, was Gott missfällt, die aber oft von Propheten auf ihre Irrwege hingewiesen werden, was sie falsch machen. Und einer dieser Propheten ist dieser überaus erstaunliche Elisa. Der ist der Nachfolger des Propheten Elia. Und zu Elisas Zeit herrscht der König Joram über Israel, also nicht über Juda, sondern über das Reich Israel. Und Israel hat die Hauptstadt Samaria, das ist ungefähr 40, 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und Jerusalem ist ja bekanntlich die Hauptstadt der Könige von Juda oder von Juda. Und es gab eine Inflation in Samaria, in dieser Stadt. Also das heißt auch die Stadt, so nicht nur die Gegend. Und heute möchte ich mit euch diese Begebenheit dieser Inflation anschauen. Und zwar entstanden ist diese Inflation durch die Aramäer, also ein Volk aus dem heutigen Syrien eher, weil diese Aramäer Samaria belagern. Und ich bin an diese erinnert worden, an diese Begebenheit, weil sie eigentlich, wenn wir schon Belagerung hören, hochaktuell ist. Ja? Obwohl diese Geschichte ja auch schon 3000 Jahre alt ist, beinahe. Noch nicht ganz, aber bald. Also die Ereignisse sind so im 9. Jahrhundert vor Christus passiert. Lesen wir mal im 2. Buch Könige, Kapitel 6. 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 24. Das ist die Seite 391 in dem vorderen Teil der Bibel. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, das sind die Belagerer, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Und es war eine große Hungersnot in Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke galt. Kleine Unterbrechung. 80 Silberstücke für einen Eselskopf. Schon mal eine andere Art Pferdemarkt fällt mir ein. Ja. Eselsköpfe isst man ja normalerweise nicht. 8 Jahre Arbeit von einem Arbeiter habe ich nachgelesen. Taubenmist, das steht hier in Kleindruck, ist vermutlich ein minderwertiges Lebensmittel. Wie die Bezeichnung auch schon nahelegt, kein Leckerbissen wahrscheinlich. Halbes Jahr Arbeit für einen Arbeiter mit Durchschnittslohn. Inflation. Und als der König von Israel, also Vers 26, auf der Mauer einherging, schrie ihn eine Frau an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Er sprach, hilft dir der Herr nicht, woher soll ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kelter? Und der König sprach zu ihr, was ist dir? Sie sprach, diese Frau da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tage, gib deinen Sohn her und lass ihn uns ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer ging. Da sah alles Volk, dass er darunter ein härenes Tuch um seinen Leib geschlungen hatte. Und er sprach: Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Schafats, heute auf ihm bleiben wird. Elisa aber saß in seinem Hause und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her. Aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach Elisa zu den Ältesten: Habt ihr gesehen, wie dieser Mörder hergesandt hat, dass er mir das Haupt abschlage? Seht zu, wenn der Bote eintritt, dass ihr die Tür zuschließt und ihn gegen die Tür stoßt. Siehe, ich höre schon das Geräusch der Tritte seines Herrn hinter ihm her. Als er noch so mit ihnen redete, siehe, da kam schon der König zu ihm hinab und sprach: Siehe, dies Übel kommt von dem Herrn. Was soll ich noch von dem Herrn erwarten? Ich habe weitergelesen, als ich wollte. Egal. An der Stelle machen wir mal Stopp. Ja, diese biblische Inflation hat wahrlich biblisches Ausmaß, wie man so schön sagt. Die beiden Frauen, die ihr Überleben mit Kannibalismus an eigenen Kindern sichern wollen, ist mit das Furchtbarste, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Also es gibt kaum was Schlimmeres in der Bibel, also mir wäre jetzt jedenfalls nichts bekannt. Sogar der König zerreißt seine Kleider, er ist sozusagen in Sack und Asche, symbolisiert sein Entsetzen und seine Verzweiflung. Keine ungewöhnliche Situation, wenn wir an Belagerungen denken. Ich habe vorhin Leningrad erwähnt, ich habe da ein paar Geschichten dazu vergangene Woche gelesen. Ganz ähnliche Tragödien haben sich abgespielt. Und wenn wir jetzt in das Jahr 22 springen, in der Ukraine, in Mariupol haben wir jetzt lange Zeit von der Belagerung gehört und gelesen und gesehen. Auch da gab es große Not, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, aber das spielt ja auch nicht so die große Rolle. Es war eine große Bedrängnis und ungeheure Krise. Der Zerstörungsmechanismus dieser Belagerung ist ganz ähnlich gewesen, auch wenn es jetzt dann diese Fluchtkorridore und so weiter gab. Der Hunger als Waffe eingesetzt. Jetzt geht also dieser König zu Elisa und lesen wir mal noch zwei Verse in Kapitel 7. Elisa aber sprach: Hört des Herrn Wort. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl, ein Silberstück gelten und zwei Maß Gerste, ein Silberstück im Tor von Samaria. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte. Übrigens eine Sache, die ich nicht so ganz rausgefunden habe, warum sich der König auf diesen Ritter lehnt. Vielleicht war er irgendwie gehbehindert oder sowas. Also, da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach: Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Er sprach: Siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Wir lesen von diesem König Joram, dessen Name interessanterweise kein einziges Mal erwähnt wird. Ich habe dann hin und her geblättert, wer ist dieser König? Es muss Joram sein. Der muss sein Entsetzen, seine Wut, so interpretiere ich seine Verzweiflung, irgendwie kanalisieren und will zwei Probleme gleichzeitig lösen. Erstens, als König Schuld abwälzen, jemand anderes ist schuld. Nicht ich als König, der ich eigentlich die Hauptverantwortung für Dinge trage, die in meinem Volk passieren. Zweitens, er kann auch was tun, das alle sehen sollen. Ein König ist schließlich auch immer Richter. Und jetzt sitzt er nicht mehr untätig rum, sondern jetzt zieht er los und findet den Schuldigen, den Elisa und seinen Gott. Ich kann mich eigentlich ganz gut in diesen Joram hineinversetzen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Vor allem die Männer spreche ich an. Es ist irgendwie eine typisch menschliche, aber noch vielleicht, wenn ich es mich mit meiner Frau vergleiche, eher männliche Reaktion. Ohne Grundlage oder Beweise, aber doch irgendwie aktiv werden. Ja. Irgendwas tun, sein Richteramt ausüben, anstatt jetzt nur entsetzt abzuwarten. Sich selber helfen. Das tut oder das will dieser Joram tun. Gott ist schuld, wie ich schon gesagt habe. Vers 33 steht das mehr oder weniger drin. Und damit auch sein Prophet Elisa, der bestraft werden muss, wenn es schon nicht bei Gott geht. Ja, der soll hingerichtet werden, enthauptet. Naja, und dann kommt eben dieses 7. Kapitel. Elisa verkündet eine Sensation. In der Wirtschaftssprache heißt sowas Deflation. Ist allerdings nicht sehr beliebt in der Wirtschaft. Also Deflation ist die Verbilligung von Gütern. Und zwar massiv. Unvorstellbar. Von Eselsköpfen, Taubenmist, Kannibalismus zu Nahrung in Hülle und Fülle. Innerhalb, und das ist das Wichtige bei dieser Deflation, innerhalb von 24 Stunden. Und wenn jemand in Samaria heimlich Getreide versteckt hätte, wir haben dafür keine Belege, in der Hoffnung auf große Gewinne in dieser Zeit der Inflation, das wäre ja ein Mittel, um sich daran zu bereichern. Heute würde man das sagen, auf dem Finanzmarkt auf Lebensmittel gewettet hätte, wenn er es danach dann für Unsummen verkauft hätte, ja, der würde jetzt leer ausgehen. Lebensmittel werden spottbillig. Diese Geschichte, die Elisa da ankündigt, diese Wendung, ist unglaublich oder vielleicht sogar unglaubwürdig. Und dieser Ritter drückt es auch gleich aus. Er sagt, was vielleicht einige, wenn nicht alle, denken, völlig unmöglich, glaube ich nicht. Wenn das Zeugs regnet vom Himmel, das klappt nicht. Er glaubt Gottes Wort nicht, das Elisa verkündet, und bekommt gleich auch eine persönliche Botschaft von Elisa gesteckt. Du glaubst nicht, aber du wirst es sehen. Dann, wenn man sieht, muss man ja bekanntlich nimmer glauben. Man sieht es ja. Aber, und jetzt kommt der Haken für diesen Ritter, du wirst keinen Anteil daran haben. Ein ganz schnelles Urteil. Irgendwie erinnert mich dieser namenlose Ritter an viele Wissenschaftler, Politiker, Journalisten, die tagtäglich Einschätzungen zu verschiedensten Themen geben müssen. Oftmals sind es Krisen. Sie argumentieren dann einfach damit, was sie sehen, verschiedene Sachverhalte, mehr oder weniger komplex, und versuchen dann abzuschätzen, wie man mit dieser Summe an Fakten und Umständen, wie wird die Zukunft aussehen in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Jetzt natürlich gerade im Ukraine-Krieg, was passiert bei Waffenlieferungen, was passiert mit Russlands Armee und so weiter, wenn was so sich entwickelt und so weiter. Sie jonglieren mit Fakten, aber wirklich alle möglichen Bereiche in der Wirtschaft, in der Politik. Manchmal liegen sie damit richtig, manchmal aber auch völlig falsch. Ich bin ein aufmerksamer Nachrichtenleser. Ich entdecke auch manchmal, dass Journalisten was herbeischreiben wollen, was sie sich so wünschen, und dann nur einen Teil der Fakten beleuchten, die sie unterstützen und so weiter und so fort. Das wären dann optimistische Fehleinschätzungen, manchmal aber auch Panikmache, ist uns ganz gut bekannt aus den letzten Jahren. Ja, gerade wenn ich an die Corona-Krise denke, da gab es ja auch jede Menge Prognosen, wie was passieren wird. Und manches hat sich dabei oder vieles als falsch entpuppt, mal zu harmlos, mal zu optimistisch. Elisa, der hat hier einen ganz großen Vorteil gegenüber diesem Ritter. Er hat das Wort Gottes empfangen. Er muss dabei nicht hin und her überlegen, abwägen, was ist wahrscheinlicher, am Ende noch in irgendeine Glaskugel schauen. Gott lässt ihn einfach das Ende der Geschichte sehen. Und so, wie es dann wirklich kommt. Und Elisa glaubt daran, dass sich das Wort Gottes erfüllt. Und ich weiß nicht, was er mit diesen Ältesten da in dem Haus gemacht hat, wie wir in Vers 32 lesen. Aber wenn man das Ende der Geschichte kennt, ist man vermutlich recht entspannt. Außer es stört ihn irgendein aufgebrachter König, der dann da anmarschiert kommt. Ja, wie kommt es nun? Lesen wir mal ein bisschen weiter. Ab Vers 3 in Kapitel 7, die nächsten Verse. Und es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor. Und einer sprach zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Also, wie gesagt, die Prophetie hat sich noch nicht erfüllt. Es ist immer noch dieselbe Situation: Hunger. Wenn wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lass uns nun hingehen und zu dem Herr der Aramäer laufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Heer der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet mit den Königen der Hethiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Die Aramäer verschwinden ganz hektisch, lassen alles zurück. Das war eine richtige Panik. Frei zugänglich ist alles plötzlich. Der Feind ist schließlich aufgrund von einer von Gott bewirkten Einbildung einfach geflohen. Die Bewohner Samarias, denen steht alles offen. Das Wissen über diese unglaubliche Wendung sickert nur ganz langsam in Samaria ein. Es sind ja schließlich diese Aussätzigen, die das erfahren zuerst, weil sie einfach dorthin gehen. Und weil diese Geschichte so unglaublich ist, ist auch das Misstrauen in Samaria groß. Es könnte ja ein Hinterhalt sein. Wenn wir aus der Stadt rauskommen, werden wir vielleicht angegriffen. Aber dann, und jetzt überspringen wir einige Verse und gehen in Vers 16. Aber dann ging das Volk, Vers 16, hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Und es galt ein Maß feinstes Mehl, ein Silberstück, und zwei Maß Gerste, auch ein Silberstück, nach dem Wort des Herrn. Aber der König bestellte den Ritter, auf dessen Arm er sich lehnte, in das Tor. Und das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Elisa hat es gesagt, und es kam alles so, weil es Gottes Wort war, was er gesagt hat. Was können wir aus dieser alten Geschichte lernen? Was nehmen wir mit? Von den Umständen her ist sie gar nicht so weit weg. Das Volk Gottes Israel hat viele schwere Krisen durchleben müssen, bis zum heutigen Tag eigentlich. Wenn wir an die Geschichte des Judentums denken. Die Tatsache, dass es Gottes eigenes Volk ist, hat es davor nicht bewahrt. Oft waren die Krisen auch selber verschuldet und auch eine Strafe Gottes. Das lesen wir in der Bibel recht häufig. Wir gehören auch zu Gottes Volk. Wir sind Gottes Kinder. Und auch wir geraten in Krisen. Ich glaube nicht, dass es Strafen sind, weil wir dafür Jesus haben. Jesus hat unsere Strafe getragen. Aber es passieren eben trotzdem schwierige Situationen in unserem Leben. Unsere Eltern oder oft auch inzwischen Großeltern haben den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, teils selber erlebt. Und wir können ihnen jetzt im Jahr 22 den Krieg plötzlich viel besser vorstellen, weil er so nah gekommen ist. Leider. Das ist eine Art Krise, die wir erleben, aber es gibt viele, viele andere. Ja, Gesundheit kann uns verlassen, der Tod kann eintreten von nahen Angehörigen. Materielle Not kann über uns kommen. Viele andere. Was ist entscheidend, wenn wir diese Geschichte anschauen? Entscheidend ist, welchen Blick wir auf diese Krise haben. Und die Geschichte zeigt uns verschiedene Verhaltensweisen. Ich pick mal ein paar raus. Die der Frauen, diese entsetzliche Geschichte, und die des Königs Joram. Sie haben eines gemeinsam: Sie sind völlig vereinnahmt von ihrer Situation. Die Krise beherrscht sie. Sie haben sozusagen einen Tunnelblick und ihr Denken und ihre Taten sind von dieser Krise absolut dominiert. Die Frauen fragen sich, wie überleben wir? Wir können nur, indem wir uns jetzt selber helfen und wir müssen jetzt einfach unsere Kinder opfern, zumindest die eine ist dann bereit dazu, ein Unrecht zu begehen, um zu überleben. Der Zweck heiligt sozusagen die Mittel, um das mal zynisch zu sagen, gefährlich. Es wurde schon viel kaputt gemacht mit diesem Motto, der Zweck heiligt die Mittel oder ich muss einfach, damit ich selber irgendwie vorwärts komme und überlebe. Ich möchte kein Urteil über diese Frauen von oben herabfällen, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es Unrecht ist, was sie tun. Der König Joram fragt sich, wer ist schuld an dieser Not? Jemand anderes? Wer hat Schuld an meiner Krise? Ich muss jemanden bestrafen. Er zieht ohne Sinn und Verstand, vielleicht sogar panisch, nachdem er diese Bilder oder nachdem er diese Geschichte der Frauen gehört hat, los. Die ersten Menschen essen sich auf. Kann es noch schlimmer kommen? Nein, ganz sicher nicht. Er kommt mir vor wie einer, der Aktionismus betreibt. Also Aktionismus heißt so viel wie irgendwas tun, ohne Verstand, ohne nachzudenken, ohne die Beweislage zu beachten. Ich habe schon gesagt, ich kann mich mit dem Joram ganz gut in diesem Punkt identifizieren. Vielleicht habe ich auch zu sehr mich in ihn hineingelesen, ich weiß es nicht. Ich war schon manchmal in irgendeiner Krisensituation, kleinere Krisen gibt es ja auch. Und ihr müsst mal, nee, fragt meine Frau nicht, aber sie wüsste Geschichten zu erzählen, dass ich nicht sonderlich rational und vernunftgesteuert handle. Kleines Beispiel vielleicht. Das ist vielleicht unpassend, weil es wirklich nichts ist und lächerlich ist, aber man kann das auch vergrößern auf schlimme Krisen. Wir waren mal in London, kann ich mich noch als Jugendlichen bezeichnen, damals war ja kurz vor 30, irgendwie sowas. Und wir haben das Auto in dem Parkhaus abgestellt, ganz oben. Und das Parkhaus hat um 8 oder so abends geschlossen und wir waren dann auf dem Rückweg von der Stadt recht spät dran. Und es waren nur noch wenige Minuten und ich renne dann in dieses Parkhaus rein, hatte schon Angst, dass die Tore zuschließen, Krisenmodus, ja, und gehe oben, die Treppen, Aufzug war mir zu langsam und ich muss jetzt schnell hoch, renn hoch und das Auto steht nicht da. Ja, ich dachte, was ist denn jetzt? Ich finde das Auto nicht, das Parkhaus macht zu. Und dann hat jemand aus unserer Gruppe, war ganz entspannt, vielleicht in dieser Situation wieder Elisa, ich habe nicht zugehört, weil ich so auf dieses Auto fixiert war, hat dann gesagt, du bist im falschen Parkhaus. Das Auto steht im Parkhaus daneben. Ja, und dann bin ich die Treppen wieder runtergerannt und habe dann das Auto im anderen Parkhaus gefunden. Wäre wahrscheinlich insgesamt auch nicht so schlimm gewesen, aber es ist nur ein Beispiel, wie Panik oder eben die Krise, die die Panik auslöst, also dumme Sachen machen lässt oder den Kopf ausschalten lässt. Mal so ein Tunnelblick. Und die Verhaltensweise der Frauen und auch von Joram sind beide abzulehnen, weil beide das Wichtigste nicht im Blick haben, nämlich Gott. Sie sind im Grunde genauso wie dieser namenlose Ritter Jorams, der seinen Unglauben offen ausspricht. Er verbreitet Hoffnungslosigkeit mit seiner Aussage. Das, was Elisa sagt, ist ja unglaublich hoffnungsvoll, aber er sagt, kann nicht passieren, wird nicht passieren. Wer es glaubt, wird selig sozusagen. Kennt ihr solche Mitmenschen? So pessimistisch, ja, freuen sich an der schlechten Nachricht. Vielleicht sollten wir die Frage anders stellen. Sind wir selber vielleicht auch manchmal so, dass wir einfach pessimistisch sind, weil wir Gottes Möglichkeiten nicht vertrauen, weil wir ungläubig sind Gottes Möglichkeiten gegenüber? Elisa war ein Mann Gottes und in Samaria war er auch. Er war mittendrin in dieser Krise, in dieser Not. Aber wenn ich jetzt diese Verse so lese, dann wirkt er auf mich nicht wie ein Teil dieser Not, völlig vereinnahmt von dieser Not. Wäre ja auch komisch. Er wirkt völlig souverän, wie man es auch erwarten würde, kein Wunder. Er kennt den Ausgang der Geschichte. Das macht den ganzen Unterschied. Und ich würde mir wünschen, dass mir mal jemand sagt, Mensch, oder jemand über mich sagt, Mensch, dieser Erik, der ist echt wieder Elisa. Da bin ich sehr, sehr weit weg. Mach's doch wie Elisa. Oder vielleicht sogar irgendwann mach's doch wie Erik. Der Mann Gottes. Mach's wie Elisa, ich streich meinen Namen lieber noch. Auch wenn wir den Ausgang unserer Probleme, unserer Krise nicht kennen, viel wichtiger ist sowieso, dass wir den kennen, der den Ausgang unserer Krisen kennt. Und noch mehr, ich kann noch eins draufsetzen, der diesen Ausgang auch steuern kann. Was müssen wir dazu tun? Wir müssen einfach unseren Blick von der Krise nach oben heben, Richtung Gott. Und es ist natürlich so, dass unsere tatsächliche aktuelle Lage dadurch noch nicht besser wird. Aber unser Blick, unsere Augen gehen nach oben im Glauben. Und auch wenn wir jetzt nicht wie Elisa ein prophetisches Wort empfangen, was übrigens natürlich auch passieren kann, dass wir aufgrund dessen auch leichter nach oben schauen können im Glauben, weil wir so ein Wort empfangen. Aber das prophetische Wort ist vielleicht gar nicht so arg wichtig, weil wir ja auf Gott sehen, der das Ende im Blick und unter Kontrolle hat, was uns verborgen ist. Dann brauchen wir, um an den Anfang zurückzukommen, auch keine weichen Knie. Und wir müssen uns auch nicht selber behelfen, was ja oftmals etwas unvernünftig daherkommt. Vielleicht dabei Unrecht tun. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen, sondern können ganz entspannt im Glauben ganz hoffnungsvoll warten. Denn egal wie unsere Krise heißt, ich möchte es nochmal aufzählen, Armut, finanzieller Engpass, Krankheit oder Einsamkeit, Verletzungen oder Streit, Ausgrenzung, allgemeine Zukunftsangst. Glauben wir daran, dass Gott zu seiner Zeit ganze feindliche Armeen mit eigentlich weniger als einem Fingerschnippen zur Flucht bewegen kann? Glauben wir an Gottes unbegrenzte Möglichkeiten? Er kann übrigens auch Güter viel besser umverteilen als der beste Staat, wie wir es gesehen haben. Plötzlich hat Samaria alles im Überfluss. Er ist unermesslich reich. Ja, wenn wir an diese Möglichkeiten glauben, dann kommen wir zur Ruhe und können uns damit beschäftigen, was Gott von uns will. Und den Rest kann Gott tun. Das ist eine Herausforderung, aber das ist eine segensreiche Herausforderung. Und ich bete, dass Gott, der seinen Sohn Jesus aus Liebe zu uns gegeben hat und uns damit zeigt, dass er uns nichts Gutes vorenthält, dass er dir und mir, und ich habe schon gesagt, und es ist die Wahrheit, ich habe es sehr nötig, dass er immer wieder diesen Glauben stärkt, der in Krisen wächst und zu jeder Zeit beständig bleibt, so dass wir in der Krise nicht kurzsichtig und dumm oder auch sündhaft handeln, sondern dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten, was Jesus uns aufträgt in der Bergpredigt. Das steht in Matthäus 6, Vers 33. Und uns damit auch nicht um das Leben hier so sehr sorgen, um unsere Krisen, unseren Blick senken und nur die Krisen sehen, sondern dass diese Sorgen im Gegenteil immer kleiner werden. Das ist aus meiner bisherigen Lebenserfahrung ein Prozess. Aber es ist ein Prozess, der uns in die Freiheit führt, in die Freiheit von dieser Abhängigkeit, wie es mir in einer schwierigen Situation geht. Und es ist die Freiheit, die wir in Jesus haben, dass wir das ihm anvertrauen können, unsere Krisen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.